Ich habe euch jetzt eine lange Zeit hingezogen und hingeführt zu der Offenbarung. Wir haben eine Einleitung gehabt, wir haben uns die ersten Verse angeschaut, vor allem im ersten Kapitel. Und die erste Vision von Jesus haben wir uns intensiver angeschaut. Und dann habe ich im letzten Seminar euch versucht, eine Einführung zu geben in diese sieben Sendschreiben, die wir in Kapitel 2 und 3 haben, und denen wollen wir uns heute zuwenden. Und ich würde es so machen, wir steigen gleich direkt ein. Und indem wir direkt einsteigen, werden wir das, was gleich auch kommt, das wird uns wiederum an das erinnern, was wir vorher miteinander erarbeitet haben. Für all die, die jetzt heute dabei sind und letztes Mal nicht dabei sein konnten und nicht die Gelegenheit oder die Möglichkeiten hatten, das nachzuhören oder nachzuschauen. So, ich werde euch gleich wieder hineinnehmen in die ganze Thematik. Aber das Gute ist, wenn wir zum ersten Schreiben kommen, an Ephesus, dann kommen wir wieder in die ganze Thematik und ich werde euch da ein paar Dinge wieder erinnern und etwas vertiefen. Also wir schlagen auf Offenbarung und sind Kapitel 2 ab Vers 1 und ich würde gerne mit euch erst einmal einfach das lesen, ja? Dass wir den Text haben. Und ich hoffe, das ist okay, wenn wir auf einmal die sieben Sendschreiben mal hören. Ich werde versuchen, so gut ich kann, es zu lesen. Verfolgt in eurer Bibel, wenn ich mich verspreche, dann habt ihr es aber in Wahrheit in euer. Und lasst uns mal einfach das Wort hören und dann wenden wir uns der Auslegung zu. Kapitel 2, Abvers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich falsche Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße. Und tu die ersten Werke. Entschuldigung. Und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und dem Gemeinde der Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, die sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, die seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnisse haben 10 Tage. Seid treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweitschneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israel hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Und an den Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, die sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und dein Glauben und dein Dienst und dein Ausharren und weißt, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit die Buße tue, und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und welche Ehebruch mit ihr trieben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der die Nieren der Herzen erforscht, und ich werde euch einen jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefe des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfer Gefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, dem werde ich mit den weißen Kleidern bekleidet werden. Der wird so mit den weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen von meinem Vater und von seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen, sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren von der Stunde der Versuchung, die über dem ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich in den Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und ich brauche nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir in Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das sind die sieben Sendschreiben. Ich muss das kurz wegmachen. Kleinen Moment. Und uns. So. Okay. Also, das sind die sieben Sendschreiben, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Wir werden einen nach der anderen durcharbeiten und ich werde versuchen, da die Zusammenhänge aufzuzeigen, in der Offenbarung die Zusammenhänge innerhalb der Schrift und vor allem aber auch die Botschaft. Und was wir von Anfang an festhalten müssen, ist, das sind nicht sieben verschiedene Briefe. Also das ist, Ephesus hat nicht einfach nur das, was nur an Ephesus gilt, und dann hat Pergamon nur das, was an Pergamon, und dachte Ephesus, zum Glück habe ich nicht alle anderen sechs auch noch, mir reicht ja eins, sondern alle haben alles bekommen. Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Alle Briefe gelten. Es ist ein Brief. Die Offenbarung ist ein Ganzes, und es ging an Ephesus, es ging an Smyrna, es ging an Pergamon als Ganzes. Also wir haben hier in den sieben Sendschreiben nicht sieben verschiedene Briefe. Wir haben einen Brief, aber mit jetzt sieben verschiedenen Botschaften. Das heißt, wir bekommen eine ganzheitliche Lehre über den Zustand der Gemeinde, über das Wirken Jesu an und durch die Gemeinde. Wir bekommen ein ganzheitliches Bild von den Verheißungen der Gemeinde und vom Endziel der Gemeinde. Also darum sieben verschiedene Perspektiven, weil wir einen ganzheitlichen Blick Jesu von der Gemeinde bekommen. Und darum ist es gut, wenn wir das als Ganzes sehen. Das, was ich versuche und das, was ich einfach euch auch mitgeben möchte, ist, wir schauen das Ganze aber aus verschiedenen Perspektiven, und je klarer uns jede Perspektive ist, umso klarer wird auch das ganze Bild. Und wir wissen, was Jesus grundsätzlich uns zu sagen hat. Und es ist eins und doch vielschichtig. Ja, das ist das Bild, was uns hier gezeichnet wird. Also, wie versprochen, letztes Mal, wir gehen jetzt direkt in die Sendschreiben. Ja? Und das erste dieser Sendschreiben, das geht an Ephesus. Und wir wollen uns da ein bisschen durcharbeiten. Wir gehen Stück für Stück durch, wir lesen es. Und ich versuche euch zu erklären, dann gehen wir zum nächsten Smyrna, und ich hoffe, dass das Bild eben wächst. Wenn ihr Fragen habt, dann jederzeit, okay? Könnt ihr euch jederzeit einklinken. Okay, also mit dem ersten Vers werden wir gleich eine kurze Wiederholung haben zu dem, was wir vorher schon miteinander angeschaut haben. Kapitel 2, ab Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, die sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das ist eine Begrüßung, oder wie gesagt, bei jedem sieben Sendschreiben wie ein Briefkopf. Das heißt, hier wird konkret Ephesus angesprochen. Ephesus, eine Gemeinde in Kleinasien, wird genommen, um einen Aspekt über Jesus' Sicht seiner Gemeinde deutlich zu machen. Und er nimmt Ephesus, um etwas deutlich zu machen. Konkret, eine konkrete Gemeinde, die wirklich historisch gab, die an einem Ort war, nämlich in Ephesus, und bestimmte Dinge erlebte, und Jesus nimmt diese Gemeinde, Ephesus, und sagt, okay, an diese Gemeinde zeige ich der wahren, der ganzen Gemeinde, um was es eigentlich geht. Und dann nimmt er eine nächste Gemeinde und zeigt einen anderen Aspekt, um was es eigentlich geht. Ihr könnt mir soweit folgen, was die Absicht dahinter ist. Und das Interessante und das viel Diskutierte ist, es beginnt jedes Mal dem Engel der Gemeinde. In Ephesus, in Smyrna, in Pergamon und so weiter. Also, und es erweckt den Eindruck zuerst mal, der Brief geht an den Engel. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Und das sagt der und der und der. Und wenn wir aber lesen, dann merken wir, die Adressaten sind die Epheser, in dem Fall die Gemeinde. Ich habe gegen dich, du wohnst da, bei dir ist es das und das und das. Und das verwirrt nicht wenige Ausleger und Leser der Schrift, Manche überlesen das komplett. Und, aber der Adressat ist, also es gibt zwei Adressaten hier. Und zwar den Engel und Ephesus. Und das ist wichtig. Und die Diskussion, ich habe euch letztes Mal da versucht, ein bisschen hineinzunehmen, die Diskussion, die dann natürlich hier entsteht, ist, wieso soll er einen Engel schreiben? Wieso soll den Engel ermahnen in Ephesus? Hat der Engel gesündigt? Hat der Engel das getan? Oder all diese Dinge. Wieso schreibt er und sagt Jesus an den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe? Und die meisten tun sich sehr schwer darin, wirklich buchstäbliche Engel zu sehen. Und welche Alternativen gibt es? Ich habe euch das versucht letztes Mal. Wer weiß es noch? Was für Möglichkeiten gibt es? Älteste. Das ist die häufigste Auslegung, dass mit diesen Ältesten, also mit diesen Engeln, die Älteste der Gemeinde. Also man sagt, das ist der Repräsentant und dem schreibt, dem Ältesten, dem Pastor der Gemeinde, dem Hirten der Gemeinde und dann dem Bischof, so hat man das früher genannt, dann schreibe, so ich habe stellvertretend an dich und das Problem in deiner Gemeinde ist folgendes, ja, das sieht nicht sehr gut aus oder das sieht gut aus, das sieht nicht so gut aus. Und so hat man versucht, oder man versucht sehr gerne, diese Engel als Boten darzustellen, als Apostel beziehungsweise als Älteste oder als Überträger, Überbringer dieser Botschaft. Warum? Weil man sich sehr, sehr schwer tut, die Engel als Adressaten zu nehmen. Das Hauptargument ist, die Aufforderung, Buße zu tun, der Korrektur und all das. Das passt nicht. Man kann nicht sagen, der Engel soll das tun. Also tut man sich das schwer. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier wirklich um Engel geht. Nicht um Älteste, nicht um Boten, sondern wirklich, es ist die Rede von Engel. Und der Erstadressat ist Engel. Der Zweitadressat ist die Gemeinde in Ephesus und dann die Gemeinde in Smyrna und so weiter. Warum? Oder andersrum, wenn dieser Zusammenhang hier nicht gesehen wird, dann reißt man den Rest der Offenbarung aus diesem Kontext heraus. Alles, was passiert, oder ich will es so sagen, der Zustand der Gemeinde hat was mit dem Werk und mit dem Dienst der Engel zu tun. Jesus Christus handelt an seiner Gemeinde und er handelt und wirkt an der Gemeinde durch die Engel. Allein die Tatsache, dass Johannes die Botschaft bekommt, von wem? Wir wissen von Jesus, oder? Jesus bekommt von dem Vater die Botschaft und er gibt sie wem? Dem Engel und der Engel gibt es den Menschen, dem Johannes und Johannes den Knechten. Also allein da haben wir die Linie, obwohl, wenn wir die Offenbarung lesen, hören wir, Jesus spricht und am Ende der Offenbarung merken wir, da steht, Johannes hat das alles gehört und er hat Jesus wahrgenommen und Jesus gesehen, wurde dargestellt, dann fällt er auf die Knie und betet an und der Engel sagt, steh auf, bete mich nicht an, ich bin ein Mitknecht. Also der Engel hat in dieser Art und Weise die Botschaft rübergebracht, ihm eine geistliche Welt eröffnet, sodass Johannes eigentlich Jesus hatte reden, hören und wirken sehen. Und er der konnte das nicht richtig einordnen. Also die Botschaft kam durch den Engel. Ja? Und die Engel stehen hinter es gibt eine irdische Dimension und die betrifft dich und mich in dieser Welt. Die Gemeinde Jesu, sein Leib sichtbar, greifbar in dieser Welt. Und es gibt eine geistliche Welt. Und diese gehören zusammen. Es gibt eine gegenseitige Wirkung darin. Und hier finden wir sozusagen diesen den Hinweis, alles, was mit der Gemeinde passiert, hat was auch mit dieser geistlichen Welt zu tun. Andersrum, das, was Jesus an der Gemeinde und für die Gemeinde tut, hat was mit den dienstbaren Geistern zu tun, die für die Gemeinde dienen. Geht mit mir in den Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 1. Hebräerbrief. Die ersten Kapitel oder der Einstieg in den Hebräerbrief ist ja, dass die Irrlehrer versucht haben, die Gläubigen damals durcheinander zu bringen, indem sie gesagt haben, dass Jesus nicht angebetet werden darf. Warum? Weil er ist niedriger wie die Engel. Man darf Engel nicht anbeten, Jesus ist niedriger wie die Engel, also darf man Jesus auch nicht anbeten. Das ist der Vorwurf. Und der Hebräerbriefschreiber argumentiert und sagt, Jesus ist höher als die Engel. Das ist der Hauptbotschaft des Hebräerbriefs. Jesus ist höher als die Engel. Und die Frage ist, ja, aber warum wurde er niedriger? Und dann erklärt er, weil er Mensch werden musste und für uns ein hoher Priester zu werden. Er musste in allem versucht werden wie wir, doch ohne Sünde und Mitleid zu haben. Darum musste er niedriger werden. Also das ist, ich sage mal ganz grob, die Botschaft vom Hebräerbrief. Und in diesem Kontext, wer die Engel sind und wer Jesus Christus ist, Jesus ist höher als die Engel, sagt in Vers 14, Kapitel 1, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Also, wie bezeichnet der Hebräerbrief die Engel? Als dienstbare Geister. Seht ihr das? Und wem sollen sie dienen? Um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Was bedeutet das? Die gerettet werden sollen für die Gemeinde, für uns, für die Gläubigen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, die Engel sind dienstbare Geister, die haben einen Dienst zu tun, darum hat sie Gott gemacht. Und der Grund, warum sie Gott gemacht hat, ist, damit wir gerettet werden. Das ist erstaunlich eigentlich, gell? Diese Dimension. Das heißt, das, was die Engel tun, ihr Dienst besteht darin, den Ratschluss Gottes zu vollenden. Und der Ratschluss Gottes ist, uns zu retten. Christus eine Braut zu bauen und ihm sie zu übergeben. Eine neue Schöpfung zu schaffen. Also die Engel haben damit einen Dienst. Ich möchte euch eine weitere Stelle in diesem Zusammenhang kurz zeigen. Geht mir mit mir in Matthäus 18 kurz. So, Matthäus 18. Diesen Abschnitt kennen wir meistens, beziehungsweise ein, zwei Aussagen aus dem Kontext, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich unter ihnen und das beten wir oft. Aber der ganze Zusammenhang, Timmy, kannst du ganz kurz den roten, also mein Mikro ein bisschen runter, das halt. Ich danke dir. Also, der Zusammenhang ist aber Umgang mit Sünde. Und zwar mit welcher Sünde? Wie geht man mit der Sünde oder mit denen um, die Kinder Gottes versuchen? Und das ist für uns wichtig, für die Auslegung der Offenbarung und das Sendschreiben. Die Kinder Gottes, die werden versucht. Und Jesus sagt sogar, es ist notwendig. Geht mit mir ab Vers 6. Wenn aber jemand einen dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und in die Tiefe des Meeres versenkt werden. Also das ist eine Warnung, Jesus warnt, wie man mit denen Kleinen, die ihm gehören, und das sind Gläubige, das sind seine Kinder. Hier ist die Rede von seinen, die an mich glauben. Es geht nicht um kleine Kinder. Hier geht es um die Kinder Gottes. Und Jesus sagt, er spricht da diese Warnung aus. Und dann sagt er, Vers 7, wehe der Welt, der Verführungen wegen, dann ist es notwendig, dass Verführungen kommen. Das ist unser Kontext von der Offenbarung. Es sind viele Verführungen, und zwar durch die Welt. Und er sagt, wehe der Welt. Da die Welt bekommt einen Mühlstein um den Hals und wird ins Meer geworfen, wird vernichtet werden. Aber es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Warum? Wir verstehen, warum das notwendig ist. Wir werden das in Smyrna lesen. Das hat was mit Prüfung zu tun, das hat was mit Läuterung zu tun. Also, weh den, der verführt. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus alle Verführungen wegnimmt. Er sagt, die Verführung ist notwendig, weil die überhaupt Echtheit und die wahren Gläubigen überhaupt das offenbart, den wahren Glauben es offenbart. Und dann sagt er Vers 8, dann redet er von der Hand und von dem Fuß und Auge und so weiter. Und das lasse ich erstmal. Und jetzt Vers 10, das ist, was ich möchte. Davor sagt er nämlich, sei konsequent. Konsequent sein mit dem, was dich verführt. Trenn dich, entfern das, was die Kinder Gottes zur Verführung, zur Sünde bringt. Entfern das. Und es geht hier nicht um erstmal, dass wir unsere Hände abschneiden, unsere Augen rausreißen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Sondern trenn dich von dem und etwas und eine Person und einer Sache konsequent, die zur Sünde führt. Denn Vers 10. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, für gering haltet und denkt, pfuh, ist doch egal. Und dem mit denen so umgeht, dass sie eben versucht und verführt werdet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Das ist eine interessante Aussage, gell? Dass ihre Engel, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, jeder hat einen Engel. Was ein schöner Gedanke ist. Ja? Das trauen wir uns gar nicht so zu sagen, weil wir ja mit was weiß ich für mystischen und abergläubischen Gedanken dann konfrontiert werden. Aber jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Von der Tatsache, dass der Hebräerbriefschreiber sagt, dass das dienstbare Geister um deren Willen, die das Erbe erben sollen, die dienen uns, damit wir die Rettung erlangen, damit wir zum Ziel kommen, setzen sie alles daran, dass dann der Feind uns nicht vom Ziel abbringt. Das ist schon unglaublich, gell? Und hier sagt Jesus selbst, dass ihre Engel, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wie jeder hat sozusagen einen Abgeordneten. Das wäre cool. Schön kennenzulernen. Ja, einen Abgeordneten. Vielleicht ist nicht nur einer. Ich kann mir vorstellen, ich brauche mehrere. Bei dem Blödsinn, bei der Schwachheit, da müssen mehrere ran, um mich zu bewahren. Das heißt noch nicht, dass wir sagen können, jeder hat einen. Ja, das ist auch nicht ein Punkt. Und das ist auch, ich denke, kann sein, dass wir mehrere haben. Aber was Jesus sagt, ist, wir Gläubigen, wir haben Engel, die uns dienen als dienstbare Geister. Das ist doch unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Warum? Und jetzt kommt eine Aussage. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in dem Himmel ist. Was meint er damit? Er sagt, passt auf, wie ihr mit den Kleinen umgeht. Denn ihre Engel von den Kleinen, die schauen immer das Angesicht meines Vaters. Was ist das für eine Argumentation? Was will Jesus sagen? Warum sagt er das so? Wie kommt es auf Engel und dass sie das Angesicht des Vaters schauen? Was will der Vater? Lest mal mit mir ab Vers 12 und das wird jetzt klarer. Schaut mal ab Vers 12. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines von ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf dem Berg und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er das findet, wahrlich, ich sage euch, freut sich mehr als über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist nicht der Wille meines Vaters, der in dem Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Also was will der Vater im Himmel? Ist das gut? Das ist doch herrlich, gell? Der Vater im Himmel will nicht, dass irgendeines, und wenn einer sich verirrt, nicht verloren geht, verirrt, geht dahin und holt es zurück, damit es nicht, weil es verirrt hat. Ja, nicht, und wenn es verloren ist, dann geht er hin und sucht es, wenn es sich verirrt hat. Und wir verirren. Wie? Durch Versuchungen. In dieser Welt, durch Verirrungen. Durch mancherlei Sünde, die da ist, verirren wir uns. Und was macht der gute Hirte? Er geht nach. Und jetzt, was will der Vater im Himmel? Er will, dass keiner verloren geht. Was schauen die Engel also jedes Mal im Angesicht des Vaters? Dass er auf uns Acht gibt. Und also unsere Engel sozusagen, sagt Jesus, also passt auf, wie ihr mit diesen Kleinen umgeht, denn sie stehen vom Angesicht Vater. Und ich darf nur sagen, sie warten jedes Mal auf eine Regung vom Vater, wie er auf die Verführung und die Verirrung reagiert. Und um was zu tun? Um loszuschießen. Ab geht's, ja? Okay, so in aller Ehrfurcht. Ihr wisst, was ich sagen will, gell? In aller Ehrfurcht, wie so ein Hund. Stöckchen geschmissen. Befehl erhalten und los geht's. Sie gucken, was müssen sie tun? Die schauen das Angesicht des Vaters und das Angesicht des Vaters, er will nicht, dass eine verloren geht. Und sie gucken, okay. Und der Vater sagt, okay, beim William, und los geht's. In Ephesus, in Smyrna ist diese Situation, in Pergamon ist diese Situation, in Thyatira ist diese Situation. Engel müssen das wissen. Das ist der Punkt, Engel sind nicht allwissend. Engel sind nicht Gott. Sie kennen nicht den Zustand in Ephesus in dieser Weise und kennen nicht alle Versuchungen und alle Prüfungen. Sie können nur da sein, wenn Gott sie dahin sendet. Sie sind dienstbare Geister. Und von wem bekommen sie einen Befehl? Von dem Herrn aller Herren. Und sie warten sozusagen. Und jetzt sagt Jesus, okay, schreibt an Ephesus. Warum? Weil die Engel müssen wissen, was mit Ephesus los ist. Das ist der ganze Gedanke. Die Engel müssen wissen, was mit Ephesus los ist, was mit Smyrna los ist, mit Pergamon, um was zu tun? Das zu tun, damit sie das Heil erben können, damit sie gerettet werden, damit sie in all den Fehlern und all den Sünden und all den Versuchungen und all den Prüfungen und da, wo sie sind, damit sie letztendlich am Ende aber dastehen als eine herrliche, schön geschmückte Braut. Das ist die Aufgabe. Mit diesem Zusammenhang. Ich habe es euch schon mal gesagt, nochmal einfach diese Verknüpfung. Schaut mal, wenn man das nicht im Hinterkopf hat oder wenn man diese Perspektive nicht hat, dann ist, andersrum, ich will es so rum sagen, dieses Verständnis erklärt uns, warum dann später in der Offenbarung ständig 7 Engel auftauchen. Wir haben ja 7 Gemeinden hier, richtig? Und dann wird gesagt, dem Engel in der Gemeinde Ephesus schreibe. Und das geht 7-mal. Das heißt, wie viele Engel bekommen eine Botschaft? 7. Und dann tauchen diese 7 Engel in der Offenbarung immer und immer wieder auf. Denn sie tun etwas. Als Beispiel, was tun die 7 Engel? Sie blasen die 7 Posaunen. Und was tun die 7 Engel? Sie schütten die 7 Zornesschalen aus. Geht mal mit mir in Kapitel 10. In der Offenbarung, ja? Oder müssen eigentlich schon 8 anfangen? Lass uns kurz 8 nochmal mit hineinnehmen. Als Jesus die 7 Siegel öffnet, darüber werden wir uns ja auch unterhalten und uns anschauen. Interessanterweise, da sind die 4 lebendige Wesen in Aktion. Da sind die Ältesten in Aktion. Und die vorher beschrieben sind, also da, aber jetzt hier, nach den 7 Siegeln, die sozusagen die Ereignisse darstellen, die die Gemeinde versiegeln soll, Läuterungen, Prüfungen, das setzt die Gemeinde in eine schwierige, leidende Situation aus. Und Kapitel 8 finden wir uns vor dem Thron Gottes sozusagen, vor dem Altar. Und schaut mal, Kapitel 8, Vers 1. Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel für etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die 7 Engel. Das heißt, die 7 Siegel, der Zustand und die Ereignisse und all das, was da uns vorher beschrieben wird, die 7 Siegel lösen was aus. Die Aktion oder das, was jetzt die 7 Engel tun müssen. Das ist der Zusammenhang. Das heißt, wenn wir verstehen, was in den 7 Siegeln beschrieben wird und was es mit der Gemeinde zu tun hat, verstehen wir, warum die Engel jetzt aktiv werden. Okay? Ich möchte euch einfach schon sagen, weil sie das Angesicht des Vaters schauen, weil sie dienstbare Geister sind, das hat was mit dem Kampf und mit der Situation der Gemeinde zu tun. Also daraus ergibt sich ihre Aktivität. Und somit ist die erste Aktivität, die sie tun, sie blasen die Posaunen. Was auch immer das bedeutet, das werden wir uns auch anschauen müssen. Aber, und dann heißt es, guck mal, in Kapitel 8, Vers 6. Und die 7 Engel, welche die 7 Posaunen hatten, machten sich bereit zu posaunen. Eine Posaune ist immer eine Warnung, ein Ruf. Hört zu. Hört genau zu. Und auf einmal, und dann geht's, dann heißt es, Vers 7, und der erste posaunte, Vers 2, und der zweite posaunte, Vers 7, der erste posaunte, bei mir ist schon, steht eine 1 und 2, das sind die Posaunen, Das waren nicht die Verse, ich habe meine eigene Zahl gelesen. Vers 8, der zweite Posaunte, Vers 10, der dritte Posaunte, Vers 12, der vierte Posaunte, Vers 5, Kapitel 9, der fünfte Posaunte, Kapitel 9, Vers 13, der sechste Posaunte. Ja? Und jetzt schaut mal mit mir, dann kommt ein Einschub, Kapitel 10, und schaut mal Vers 7. Vers 7 in Kapitel 10. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels. Wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten und Propheten als gute Botschaft verkündigt hat. Wisst ihr, was uns das Wort Gottes hier sagt? Wenn in den Tagen, interessant, nicht nur wenn der siebte Engel posaunen wird, sondern in diesen Tagen, das sind ganz besondere Tage, aber wenn der siebte Engel sozusagen seinen Dienst getan hat in diesen Tagen, dann wird das Geheimnis Gottes, wir kennen das Geheimnis? Was ist das Geheimnis Gottes? Das Geheimnis ist Christus. Und uns wird das sogar uns gesagt, dass er vorher den Propheten verheißen hat. Und was ist dieses Geheimnis? Das Evangelium. Die gute Botschaft heißt, als gute Botschaft verkündigt hat. Was Johannes uns hier, oder was die Schrift uns hier sagt. Wenn der siebte Engel das getan hat, was er tun muss, dann wird das, was Gott als gute Botschaft, das Evangelium verkündigt hat, in diesen Tagen wird es fertig sein, vollendet sein. Danach gibt es keine Zeit mehr. Nicht nochmal 1000 Jahre oder nicht nochmal was weiß ich. Dann ist es vollendet, dann ist es fertig. Was will ich euch damit sagen? Wenn alle sieben Engel das getan haben, was sie tun müssen, dann ist es fertig. Merkt ihr, dass unser Heil und das Heil des Evangeliums oder die Botschaft der guten Nachricht mit dem Blasen oder beziehungsweise mit dem Werk oder mit dem Dienst der Engel zu tun hat. In den Tagen von dem siebten Engel. Das heißt, erster Engel, zweiter Engel, dritter Engel, vierter. Wenn alle Engel, alle sieben Engel, welche sieben Engel sind das? Das sind Engel der sieben Gemeinden. Glaub mir, es gibt mehr wie sieben Engel. An einer Stelle heißt es Myriaden von Myriaden, unzählbare Schar. Ich kann mir vorstellen, wie viele Menschen es gibt. Allein wenn ich schon mindestens zwei brauche. Braucht viele, viele Engel. Ja, das sind ganze Legionen. Das sind Armeen. Hat nicht Jesus gesagt? Petrus, mach langsam. Wenn ich wollte, würde ich ein paar Armeen bestellen von Engeln. Und die wären ruckzuck da. Und dann wäre es hier vorbei. Überlegt euch mal, gell? Oh, allein der Gedanke. Wisst ihr, dass hinter uns Armeen stehen? Möge Gott uns geistliche Augen geben, geistliches Verständnis. Das ist die Offenbarung. Inmitten dieses irdischen, sichtbaren Kampfes, wo man denkt, ich bin der Kleinste, der Ärmste, der Sündigste, der Schwächste, öffnet uns Jesus einen Vorhang und sagt, weißt du, was dahinter steckt? Erstmal die Gemeinde. Bevor er über die Gemeinde spricht, sagt er, dahinter steht eine Engelswelt zur Verfügung gestellt. Für die Dienst, als Dienst für die das Heil ererben sollen. Und wenn sie den Dienst getan haben, oder andersrum, sie tragen dazu bei, dass der Dienst oder dass die Rettung, dass das Evangelium vollendet wird. Deswegen habe ich euch schon gesagt, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, wer taucht immer wieder im Kontext des Evangeliums auf? Das sind Engel. Ob bei der Verkündigung, ob der Verheißung, ob der Ermutigung oder Warnung. Sag Josef, ab, du musst gehen, flieh. Oh, ich habe etwas gedrückt. Egal, geht's gleich los. Mach schon das schon zu Ende. Nicht, dass das komisch aussieht. Also ihr versteht das, was wir hier haben. Das heißt, jetzt guckt ihr alle dahin, das will ich alles gar nicht. So. Wisst ihr, warum ich das so für wichtig halte? Es gibt kaum einen Kommentar, ich habe einige. Ich habe jetzt einen gefunden, der in Betracht zieht, dass die Engel hier buchstäbliche Engel sind und dass das was mit dem zu tun hat, was nachher in der Offenbarung kommt. Das ist der Gregory Beale. Ich zeig, nein, ich, das nächste Mal. Es ist so ein Werk, gerade nur in Englisch erhältlich. Ein neuer Mitarbeiter von unserem Kreuzlingsseminar ist gerade dabei, das zu übersetzen. Gregory Beale. Ich zeige euch, vielleicht in der Pause hole ich euch das, dann zeige ich euch ein, zwei Bücher. So, der Rest, ich habe alle durchgelesen und ich, es gibt viele Spekulationen, wer die Ältesten, also wer die Engel sind, und die wenigsten glauben, dass es Engel sind. Und wisst ihr was, dass die, die nicht glauben, dass die Engel hier wirklich Engel sind, sie trennen die Offenbarung oder die Sendschreiben vom Rest der Offenbarung. Ich sage euch das, das heißt für sie, ab Kapitel 4, wo das Ende, also das gilt nicht mehr der Gemeinde. Das hat nichts mehr mit der Gemeinde zu tun. Das ist nur in diesem, wie gesagt, in den 7 Jahren oder beziehungsweise 3,5 Jahren, wie auch immer. Warum sage ich euch das? Sie sehen nicht, dass das, was mit den, was in den 7 Sendschreiben uns beschrieben wird, das ist das, was dann vertieft und erklärt und deutlich gemacht wird, was dann kommt. Warum? Weil das Wirken der Engel um der Gemeinde willen wird dann beschrieben, diese geistliche Dimension, was die 7 Engel dann tun, warum kriegen sie diese Briefe, wird uns dann später vertieft oder erklärt. Und wenn man aber sagt, das sind nicht Engel, dann bringt man diese Dinge nicht so zusammen. Aber wenn es Engel sind, muss man sie zusammenbringen. Es gibt einige Argumentationen, die ich euch noch geben möchte, vielleicht noch eine. Geht mal mit mir in Kapitel, ich sag euch gleich, ich glaube, das ist 7. Kapitel 7. Nach der Versiegelung der Gemeinde, ich sage ganz bewusst der Kapitel der Gemeinde, ab Vers 9, Kapitel 7, ab Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron. Okay, sind hier Engel? Engel? Scheint schon, gell? Und schaut mal. Und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Wer steht auch noch da? Älteste. Ja, aber wenn Engel Älteste und Älteste Engel sind, ihr merkt, also die Offenbarung unterscheidet Engel und Älteste. Sie kennt Älteste, das ist der Punkt. Sie kennt Engel und sie kennt Älteste. Und als Jesus sagt, Johannes, das Geheimnis der 7 Engel, 7 Sterne auf meiner Hand, da sind 7 Engel. Und das Geheimnis der 7 goldenen Leuchter sind 7 Gemeinden. Jesus sagt, Sterne sind Engel. Und sagt nicht, Sterne sind Älteste. Ja, er legt es ja schon aus. Und dann müssen wir nicht nochmal eine Zusatzauslegung. Wir glauben das, wir dürfen da. Ich weiß, es ist so schwer bei diesem Buch, ich weiß es. Und trotzdem, wir müssen uns bemühen, in aller Gnade nichts hinzuzufügen und nichts wegzutun. Ich weiß, wie schwer das ist und das ist jetzt nicht überheblich. Und ich habe oft so Angst. Wisst ihr, wie ich jetzt die Tage vorher, auf diesen Samstag, um die Auslegung der 7 Sendschreiben, wie ich vor Gott gerungen habe, mit diesem Furcht und Zittern, dass ich euch etwas sage, was nicht steht. Dass ich etwas wegnehme, was aber steht. Ich habe Furcht und Zittern darüber, weil ich weiß, in dem Moment, in dem ich das jetzt euch sage, gebe ich Zeugnis davon. Und die Frage ist, ist es ein richtiges und falsches Zeugnis? Es ist eine ernste Angelegenheit und ich bin mir dessen so bewusst. Und manchmal kann ich kaum nachts schlafen vor solchen Seminaren oder Predigten, weil ich weiß, das ist nicht, ich komme und sage euch einfach meine Meinung, versteht ihr? Und jetzt, wisst ihr, wie einfach man das machen kann? Ich sage, also ich glaube, das sucht euch das Richtige aus. Ich kann mich sehr leicht aus der Affäre ziehen. Und ich würde euch die Last überlassen und sagen, tut selber was dazu oder tut selbst was weg. Meine Verantwortung, die steht da, und das ist echt nicht einfach. Und darum müssen wir so nah, wie es nur geht, ich sage es bewusst, mit all dem Stückwerk an Erkenntnis, so nah wie es nur geht, hier bleiben. Wenn es heißt, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dann heißt es, dem Engel schreibe. Der Engel muss es wissen. Und wir fragen, welcher Engel es ist? Und wir wissen, es ist mindestens einer von den sieben. Und wenn wir uns fragen, wer sind diese eine von den sieben Engeln, dann lesen wir in der Offenbarung weiter und wir merken, das sind die Engel, die im Auftrag Jesu an der Gemeinde und für die Gemeinde kämpfen. Ich würde deswegen sagen, ich hätte jetzt kein Problem damit zu sagen, jeder von uns hat einen Engel. Weil in gewisser Weise haben wir jeder einen Engel. Aber ich würde nicht sagen, jeder hat einen personifizierten Engel. Dass Jesus sagt, für den Willi brauche ich den Engel Michael. Schön. Michael ist grundsätzlich der Engel, der für das Volk Gottes bereitsteht. Und es gibt einen Engel, einen Dämon, einen gefallenen Engel, der für Babel verantwortlich ist. Und es gibt einen Engel, der für Assyrien verantwortlich ist, der für die Reiche, für Russland, für Deutschland, für Europa, für USA. Es gibt Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Es gibt Kategorien. Ich nutze die Gelegenheit, euch immer für die Sonntagspredigten einzuladen. Markus-Evangelium, wenn wir morgen uns anschauen, dass es eine besondere Art von Engeln gibt, denen die Jünger nicht gewachsen waren. Wo die sagen, warum können wir sie nicht austreiben? Und was sagt Jesus? Diese Art kann nur durch eine besondere Art und Weise ausgetrieben werden. Das heißt, diese Art von Engel, es gibt verschiedene Kategorien von Engel. Darf ich so sagen, es gibt so die für die niedrigen Jobs, es gibt für die höheren Jobs. Es gibt an Kraft und Macht größere und Kraft und Macht kleinere. Und wer ist der Größte an Kraft und Macht? Der Vater von den Engeln? Jesus ist kein Engel. Von den Engeln. Von den gefallenen Engeln. Satan, gell? Ja. Dumm gefragt, ich weiß. Satan ist von Kraft und Macht einer der stärksten Engel. Aber er ist nicht der stärkste. Wer schmeißt ihn aus dem Himmel? Michael. Wer ist der stärkste Engel? Michael, und er wagte nicht ein lästerliches Wort. Was ich damit sagen will, die Bibel warnt uns auch von Lästern gegenüber auch der Engel. Wenn die Engel so, wenn der Michael nicht mal den Satan lästert und sagt, sondern sagt, Gott wird dich richten und vernichten, dann können wir nicht uns darüber lustig machen. Auch nicht über den Satan lustig machen. Nur nebenbei, das hat man in dem Mittelalter getan. Darum hat er Hörner und ein Zacken und Füße wie ein Ziegenbock. Das war die Art und Weise, wie man sich über ihn lustig gemacht hat. Dann hat man gesagt, wenn wir uns über ihn lustig machen und darüber lachen, dann haben wir keine Angst mehr von ihm. Interessanterweise, gerade dieses Bild ist das Bild, was heute den Kindern Angst einjagt. Gell? Aber das war die Art und Weise, wir müssen, das ist eine Witzfigur. Und so besiegt man ihn? Nein. So. Dieser Zusammenhang, der ist so wichtig in der Offenbarung, dass wir verstehen, welche Rolle, welche Herrschaft, welche Gewalten, Mächte hier. Und hier, wer steht hinter den Tieren? Wer steht da hinter den Tieren, die aus dem Abgrund kommen, aus dem Wasser und aus der Erde? Wer steht hinter der Hure Babel und wer treibt das Ganze an? Was für Mächte sind das? Und die Bibel lehrt, dass Jesus durch seinen Sieg die Herrschaft angetreten hat über Mächte und Gewalten in der Himmelswelt. Er hat alle Herrscher unter seine Kontrolle gebracht. Und alle Gewalten unter seine Kontrolle gebracht. Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist die Nachricht schlechthin. Die Frage, ob wir das glauben oder nicht, herzliche Einladung zur morgigen Predigt. Darüber rede ich morgen. Denn mir scheint so, wir glauben das nicht. Wir glauben nicht alles das. Oder nicht alle. Also, so, jetzt. Damit haben wir noch nicht, also damit steigen wir in hinein. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Hat jeder einen einzelnen Engel? Kann sein, aber das ist nicht der Punkt. Wenn die Gemeinde einen Engel hat, dann hat auch jeder Einzelne einen Engel. Das ist der Punkt, okay? Das heißt, wenn Jesus für die Gemeinde Engel bereitstellt und wir ein Teil der Gemeinde sind, dann haben wir einen Engel. Ich sage so, ist okay, wenn ich ihn teilen muss, wenn er nicht nur für mich alleine zuständig ist. Ist okay. Ich bin froh, dass ich überhaupt da drunter dazugehöre. Aber das ist nicht der Punkt.
Wo es heißt, 99 lässt er stehen. Es kann ja sein, gerade der Engel jetzt für die anderen 99, die jetzt gerade nicht gebraucht werden. Aber wie soll ich das sagen?
Ja, ja.
Deswegen muss nicht so jetzt, dass jeder
richtig, einen Engel hat. Richtig. Ich nochmal sage ich, das ist ein schöner Gedanke. Aber den brauchen wir nicht zwingend. Den brauchen wir nicht zwingend. Was wir zwingend brauchen, ist das Verständnis, für Ephesus ist ein Engel zuständig. Aber hier geht es jetzt nicht darum, dass wir sagen, oh, da gibt es einen Ephesus-Engel. Versteht ihr, der kriegt so einen Auftrag, Arbeitsvertrag, Ephesus dafür zuständig, okay. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es die sieben Engel, das heißt, die ganze Engelschar, und zwar die guten, nicht gefallenen Engel, die sind alle, Hebräerbriefschreiber sagt, alle Engel sind dienstbare Geist, alle. Das heißt, alle Engel sind zur Verfügung für den Dienst an allen Gläubigen. So. Aber von wem bekommt sie den Auftrag? Von unserem Herrn. Und er weiß, oh, Bettringen muss gerade echt einiges durchmachen, da muss ich eine Legion hinschicken. Ab geht's. Ja. Da findet gerade ein heftiger Kampf statt. Der Teufel versucht und schickt seine Dämonen, um meine Kleinen im Glauben sie zu Fall zu bringen. Und ihr ahnt nicht, was für ein geistlicher Kampf hinter all dem. Was sagt Paulus im Epheserbrief? Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewaltigen, gegen die Mächten in der Himmelswelt. Das ist der eigentliche Kampf, der stattfindet. Das ist der eigentliche Kampf, der stattfindet. Okay? Also, wir haben jetzt eine Pause. Ja?
Ja, kann ich noch eine?
Ja, gerne.
Also in der Apostelgeschichte 12,
ja.
Ja. Also das ist also der 15, wo hast du es von dem Petrus? Es ist aber sein Ding.
Mhm. Lies es vielleicht nochmal. Apostelgeschichte 12.
Ja. 15. Mhm. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel.
Mhm. So. Zwei Gedanken. Ich wiederhole es nochmal. Ich habe keine Schwierigkeit zu sagen, wollen wir annehmen, der Herr stellt auch mir einen zur Verfügung. Mal dahingestellt. Nur weil die Frau das sagt, heißt noch nicht, dass es wahr ist. Das heißt, im jüdischen Verständnis ist es da, haben die dieses Verständnis. Damit ist es noch nicht gesagt, es ist wirklich, weil es war ja nicht der Engel Petrus. Also nicht der Engel des Petrus. Ein Engel hat der Petrus rausgeführt, das wissen wir. Warum? Weil Gott ihn gesagt hat, überlegt euch mal, zur Rettung der Heiligen, gell? Petrus einen Auftrag zu predigen. Er wird festgesetzt, der Teufel setzt alles daran, dass er Petrus nicht predigen kann, setzt ihn im Gefängnis. Dann kommt ein Engel und was macht er? Er macht die Türen auf, überlegt euch mal das. Nee, das sind solche Geschichten, das sind so Sonntagsschulgeschichten. Jetzt, glauben wir das oder nicht? Ja, in Märchen glauben wir das. Nein, das ist Bibel, ja. Das heißt, da ist ein Engel von Gott gesandt, von Jesus gesandt, und der kommt und sagt, Petrus, komm, wach auf. Und er nimmt ihn, macht die Türen auf. Ey, das ist doch unglaublich. Und das ist ja nicht nur einmal passiert. Apostelgeschichte, es sind einige Engel aktiv. Das ist nicht nur bei Jesus gewesen. Und darum sagt die Schrift, denn habt keine Ahnung, dass ihr sogar auch mal einen Engel zu Hause hattet. Ja? Und nicht nur einen lieben Menschen, wie ein Engel handelte, sondern wer weiß es. Und es gibt auch Zeugnisse darüber. Von Berichten, wo Jesus seine Kleinen beschützt hat. Durch die Anwesenheit von Engeln. Ja. So wichtig, was ist wichtig dabei? Wir gehen nicht zu Engeln. Wir beten nicht Engeln an. Wir hoffen nicht auf die Engel. Denn wir wissen, das sind nur dienstbare Geister. Wir hoffen auf den, der die sieben Engel in seiner rechten Hand hält. Und das ist der Punkt. Das heißt, dies sagt, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Wir glauben an den, der die Gewalt und Macht über sie hat, der durch sie handelt, durch sie die Herrschaft ausübt, Dinge tut. An den, das ist wichtig, der sagen kann, hier macht und hier macht und die machen es. Wir hoffen nicht. Und wenn wir dann vor die Engel hinfallen und sagen, oh, dann sagt der Engel, steh auf, ich bin ein Mitknecht. Nicht, mach das nicht. Okay? Also, wenn du glauben willst, du hast einen persönlichen Engel, mach's, kein Problem. Aber darum geht's nicht. Wichtig ist, dass die Gemeinde Engel zur Verfügung hat. Ja? Und sie tun eine Menge. Sie tun eine Menge. Mindestens Posaunenblasen, mindestens Zornesteine ausgießen. Und das ist eine Menge, was das ist, was sie da tun. Okay? Das sind natürlich Bilder, wir müssen sie verstehen. 15 Minuten Pause, stärkt euch, trinkt was und dann gehen wir weiter.